Also ich wollte ein sozusagen ein neues Kapitel, wenn man auch so will, eine Ausführung über eine weiter ausgestaltete Lohnform anschließen unter dem Titel Leistung lohnt sich für wen? Also der Lohn als Hebel der Ertragssteigerung fürs Kapital systematisch eingesetzt. Also das, was Leistungslohn heißt. Unternehmer eröffnen, wurscht, wie es das heute noch gibt, das gibt es alles noch und das war mal sehr klassisch im Akkordlohn, ihren Beschäftigten, wo es geht und wo sie es für nützlich halten, ein Angebot, das heißt mehr Geld für mehr Leistung. Sie kriegen pro Stück, pro irgendwie aufgeteilten Arbeitsleistung auch mehr Geld und können sich daran abarbeiten. Ein ziemlich zynisches Angebot. Du kannst mehr verdienen, aber dafür musst du auch mehr Verschleiß in Kauf nehmen. Und dieses Angebot beruht darauf und nutzt aus, dass die Leute das nicht gut ablehnen können, weil sie vom Lohn beschränkt sind und weil sie sich den Arbeitsplatz dann auch nicht aussuchen können. Ein zweiter Zynismus, der da drin steckt, ist aber, dass es gar nicht automatisch auf mehr Lohn hinausläuft, sondern auch die schlichte Umkehrung enthält. Jede Leistungsminderung, wo einer das nicht schafft, ist sofort Abzug. Die individuellen Unterschiede oder dass jemand die Arbeitsumstände nicht gewöhnt ist und so weiter und so fort, Unterschied von Mann und Frau, alles schlägt zu Buche. Schon ist die Leistung nicht mehr einfach zu bringen und schon macht sich das eben als lohnmindernd geltend. Und drittens, selbst und gerade wenn Sie die Mehrleistung bringen, wenn Sie sich anstrengen, wenn also Akkord gearbeitet wird, heißt das nicht dauerhaft mehr Lohn, sondern ist das Interesse und auch die Tat der Unternehmer, dann eben das Verhältnis zu ändern, die Vorgaben zu ändern. Also sie benutzen dieses Angebot zur Leistungssteigerung, zum Mehrverdienst, als Mittel der Lohnsenkung, eben durch die Erhöhung des allgemeinen Leistungsniveaus, indem sie mehr Leistung vorgeben und den Lohn dran koppeln. Also durch diese Art Senkung der Lohnstückkosten wird eigentlich der Lohn ziemlich systematisch gesenkt im Verhältnis zur erbrachten Leistung. Der Leistungslohn ist also so gesehen eigentlich ein neuerlicher Schwindel. Es ist gar nicht so, dass der Mensch entsprechend dem gezahlt wird, was er leistet, sondern die Wahrheit ist sehr schlicht mehr Leistung bei gleichem oder sogar sinkenden Lohn. Und am Ende geht es eben immer so aus, dass der Arbeiter nicht wirklich reicher wird, sondern er muss mehr leisten, um dann den Lohn zu kriegen. Im Übrigen ist das dann heutzutage eben deswegen, weil es dem Kapitalisten darum geht, auch längst fortgeschrieben dahin, dass lauter Lohnbestandteile existieren, die an bestimmte Anforderungen geknüpft sind, die erfüllt sein müssen. Also leistungsabhängige Lohnteile heißt das dann heutzutage. Das hat dann gar nichts mehr mit dem Akkord zu tun, sondern zu Lasten der Beschäftigten, im Zweifelsfall auf ihre Kosten, sichert sich das Unternehmen in seinem Sinne kostensparenden Einsatz. Also die Vermeidung von Reibungsverlusten und so weiter. Das sind Lohnteile außerdem, die ständig zur Disposition stehen, wo zwar die Anforderung in jedem Fall bleibt, aber wie und ob sie bezahlt wird, dann allerdings immer fraglich ist. Die Bezahlung für erbrachte Leistung, also dieses Prinzip, trennt also in Wahrheit ziemlich verlässlich einen wachsenden Ertrag für den Kapitalisten, ihm genehme Mehrleistung vom Lohnertrag für den Arbeiter, was der schafft und an Geld erhält. Also was er schafft und was er an Geld erhält. Ich will in dem Zuge ein Zwischenwort einschieben zur Lohnhierarchie, zu diesem bemerklichen, zum Lohn, zur Lohngerechtigkeit gehörenden Umstand, dass unterschiedlich gezahlt wird, und zwar mit dem Argument, die Leute leisten ja auch Unterschiedliches. Das übrigens wird gar nicht gemessen, was der Beschäftigte wirklich materiell beiträgt, also zum Unternehmenszweck leistet. Das ist im Einzelnen auch gar nicht zu messen und wird auch gar nicht gemessen. Was da zählt, weiß jeder, ist mehr oder weniger Ausbildung, die verlangt wird. Also wie sehr es ein Kapitalist auf Geschick Wert legt. Dann der Unterschied, wer arbeitet und wer eigentlich weniger arbeitet, sondern Kommando ausübt, Arbeit einteilt, überwacht, also dafür sorgt, dass gearbeitet wird, der erhält dann mehr Lohn. Also die Bezahlung, die da in der Lohnhierarchie zugrunde gelegt wird, richtet sich eigentlich im Prinzip danach, was muss man es sich kosten lassen, um Arbeiter so einzusetzen, wie man sie einsetzen will, und was will man es sich kosten lassen, das Kommando über sie zu organisieren. Und das Prinzip ist sehr schlicht und brutal, das heißt, schlechte Arbeiten brauchen weniger Lohn, weil die kann man sich billiger beschaffen, die gibt es massenhaft, die sind vorhanden, da braucht es wenig Ausbildung. Und umgekehrt, andere kriegen mehr. Das hat also gar nichts mit Leistung in dem Sinne einer messbaren, verfolgbaren Leistung oder eines eben festgestellten Ertrags zu tun. Aber auch diese Lohnunterschiede, die eben dazu taugen, schlechtere Arbeit schlechter zu bezahlen, andere eben etwas besser zu bezahlen, wird wie ein Resultat der Leistung definiert, die einer erbringt und auch als solches fixiert. Und das aus gutem Grund. Weil dieses Prinzip der Lohnhierarchie, was da als einfache, nicht qualifizierte, bloße Arbeit gilt, bloßer Arbeitsaufwand, das hat auch nicht so viel verdient. Also dieses Prinzip fungiert eigentlich als bewusst gehandhabtes Instrument des Unternehmens mit dem Fortschritt des kapitalistischen Betriebs, werden nach diesem Prinzip auch automatisch Lohnunterschiede und Lohnveränderungen nach unten organisiert. Aus dem Kommando über die Produktionsbedingungen, aus der Einrichtung der Maschinerie wird nämlich ein einziger organisierter, systematischer Anschlag in Gestalt von Leistungslohnkriterien auf den Lohn, den ein Mensch kriegt. Also das ist die zweite Form des Leistungslohns, die kann man unter die Überschrift stellen, Lohnform Arbeitsplatz. Das klingt komisch, aber ich sage, was damit gemeint ist. Kapitalisten haben im modernen Arbeitsplatz, in der Maschinerie und im Kommando über deren Gang ein probates Instrument, mehr Leistung zu organisieren, ohne dass die das überhaupt mit Lohn anreizen, wie beim Akkordenlohn oder so, überhaupt erst hinhebeln müssten. Ein Mittel, automatisch und ohne Abhängigkeit vom individuellen Einsatzwillen, von unterschiedlicher Fähigkeit, Kraft und Geschicklichkeit, sich eine erwünschte Leistung zu sichern und dafür einen ihm genehmen Lohn zu zahlen. Erstens, was die Leistungsseite angeht. Durch die entsprechende Ausgestaltung und Veränderung des Arbeitsplatzes, also durch die systematisch eingesetzte Maschinerie, ersetzen sie Leistungsvermögen, Geschick und Arbeitsleistung werden eigentlich zur Eigenschaft der Maschine gemacht. In der sind diese Fähigkeiten jetzt verobjektiviert, also getrennt und unabhängig gemacht von den Grenzen der lebendigen Arbeitskraft. Und diese Produktivitätssteigerung eigentlich eben ein Segen des technischen Fortschritts, eine Errungenschaft der Maschinerie, der Ersetzung von lebendiger Arbeit durch Maschinerie. Das fungiert nicht als Segen, sondern als Hebel, dass die Maschinerie ein Fabriksystem, das vom Unternehmen, der vom Unternehmen bestimmte quasi automatische Gang der Maschinerie, gibt den menschlichen Einsatz vor. Das kennt jeder vom Fließband bis zu den modernen computergesteuerten und sonstigen Arbeitsplätzen und Abläufen, diktiert eigentlich das Ensemble von Produktionsumständen die zu erbringende Leistung pro Zeit, quasi als technischer Sachzwang. In den so gestalteten Arbeitsplätzen wird richtig materiell greifbar, dass da der Arbeiter nicht seine Arbeit bestimmt, nicht bestimmt, was er leistet, sondern dass das Unternehmen mit seinem Eigentum an Produktionsmitteln und Geld menschliche Arbeit für seine Zwecke kommandiert. Was hat das für Folgen für Lohn, Leistung und Arbeitszeit? Die Produktivität der Arbeit ist vervielfacht, die Gebrauchswerte wachsen. Für den Arbeiter bedeutet das umgekehrt nicht mehr Lohn, nicht mehr Gebrauchswerte, sondern eigentlich verminderte relative Lohnkost. Produktivitätssteigerung kommt nicht ihm zugute, sondern ist Einsparung von bezahlter Arbeit, dafür wird sie eingesetzt. Also schon wieder Lohnstückkostensenkung, und zwar umfassend und systematisch durch Einsparung von bezahlter Arbeit, durch Einsparung damit von Arbeitern. Die pro Stück aufzuwendende Arbeit vermindert sich, aber nicht die für den Arbeitenden. Die Arbeit wird einfacher, man könnte weniger arbeiten, mehr damit erreichen, aber diese Einsparung von Arbeit schlägt ganz anders aus, nämlich nach dem Grundsatz, die Maschinerie duldet keinen Stillstand. Sie kostet schließlich was und soll Lohnkosten ersetzen. Und das in dieser Maschinerie, also in der Technik inkorporierte Unternehmerinteresse, ist also eher eins an Arbeitszeitverlängerung, an Intensivierung. Die Arbeit wird eintöniger. Sie soll flotter vonstatten gehen und ziemlich rund um die Uhr. Also ein Stachel für neue Arbeitszeitverlängerungen, für Schichtarbeit, für Einteilung und Umverteilung von Arbeit, alles abhängig und untergeordnet unter den Maschinenlauf. Das führt dann so Brutalitäten wie den lange Jahre währenden Kampf um Pausen, Pinkelpausen, Erholpausen, die dann einerseits nach dem Gang der Maschinerie eingerichtet oder andererseits gar nicht wirklich gewährt, sondern einfach bloß verrechnet werden. Also das so Auswüchse oder Erscheinungsweisen dieses vollendeten Arbeitszeitregimes. Also wird hier ziemlich systematisch eine Mehrleistung organisiert, die nicht bezahlt wird, sondern mit dem Lohn in jedem Fall abgegolten ist. Also auch nach dieser Seite ist quasi materiell anschaulich, dass nicht die individuelle Leistung, sondern der im Maschinengang, dem der Arbeiter sich unterzuordnen hat, der da inkorporierte geldwerte Ertrag pro Kost, also die gewinnbringende Leistung fürs Unternehmen zählt, und das Lohninteresse kommt eigentlich nur noch negativ zur Geltung, nämlich wer nicht mitkommt, büßt seinen Arbeitsplatz ein. Lohn kriegt er für die Erfüllung, eben für das sich Unterordnen, für das Aushalten, für das Ableisten und das Erfüllen dieses Maschinenregimes. Also wird der Sache nach der Lohn gezahlt für die vom Unternehmen eingeforderte Leistung, aber der misst sie nicht, der entgilt sie nicht, die Bezahlung entspricht ihr auch nicht, sondern bezahlt wird das eben technisch richtig im Arbeitsplatz organisierte Kommando über den Arbeitenden. Der Leistungslohn, also diese Form, ist deshalb nicht ausgestorben, sondern ist überhaupt zur neuen Blüte gekommen und ist ausgestaltet worden zu einem Ensemble von Arbeitsplatzanforderungen, denen der Mensch zu genügen hat und auf die sein Lohn bezogen wird. So eine Leistungsbewertung in Form einer Arbeitsplatzbewertung und in Form von allen möglichen Zielvorgaben für den Arbeitsplatz, das sind die modernen Varianten, wie die Unterordnung unter den Arbeitsplatz ausgestaltet worden ist. Ich will da was zu denen, weil sie so schlagend sind und immer noch gültig sind, zu diesen klassischen Formen der Arbeitsplatzbewertung sagen, wie sie in der Form von ganzen Systemen der Zuordnung von der Beurteilung, der Bewertung von Arbeitsplätzen und der Zuordnung von Lohn zu Arbeitsplätzen vorliegt. Das geht nach folgendem Muster. Da wird das Prinzip, nachdem wirklich der menschliche Arbeitseinsatz am modernen Maschinenarbeitsplatz eingerichtet ist und wie wirklich unternehmensdienliche Leistungssteigerung heutzutage systematisch kalkuliert wird, nämlich durch arbeitswissenschaftliche Analyse, durch Unterteilung von Arbeitsabläufen, durch Zusammenfassen, durch Ausbaldowern von Handgriffen, wie sie auszuüben sind und so weiter. Diese Form der arbeitswissenschaftlichen Einteilung von Arbeitsplätzen, die eben einen möglichst reibungslosen und ertragreichen Gang der Maschinerie und des Funktionierens des Menschen an der Maschinerie gewährleisten sollen. Dieses Prinzip wird dieses materiellen Gehalts entkleidet und verwandelt zur Grundlage einer Arbeitsplatzbewertung. Der wird nämlich ideell in Einzelleistungsmomente zerlegt. Belastung, Kraftaufwand, gering bis schwer, Bewegungsformen, sitzen, stehen, nicht bewegen und so weiter. Nur beobachten, nicht nachdenken, nicht reagieren. Alles Kategorien aus den einschlägigen Verträgen. Mehr oder weniger Verantwortung, umfangreicherer, engerer Tätigkeitsbereich. Also nach solchen ideellen Einzelleistungsmomenten unterteilt und durch diese Aufteilung in abstrakte Kategorien von Teilbelastungen wird jeder Arbeitsplatz auf eine vorgestellte fiktive Totalbelastung bezogen, an der dann die jeweils an diesem Arbeitsplatz zu leistende, also in dieser Auflistung aufgeführte Arbeit blamiert wird. Alles, was am Arbeitsplatz vorgestellterweise nicht nötig ist, zählt auch als Minderanforderung und Minderleistung. Vereinfachung, die dank des Unternehmerregimes Arbeit gar nicht einfacher macht. Also die Entgeistigung, die Vereinseitigung, der Stumpfsinn der Arbeit wird als Minderbelastung wie eine Entlastung von Anforderungen gezählt. Also ausgerechnet, was diese Arbeit langweilig, schwer und im Zweifelsfall zur Tortur macht, wird als geringe Leistung eingestuft, unter Zuhilfenahme übrigens des Beurteilungsmaßstabs, der längst durchgesetzt ist, dass nämlich körperlich tätig sein, also sich bewegen, belasten und so weiter, vergleichsweise wenig, und geistig tätig sein, denken, verantworten, ausüben und so weiter dagegen viel Wert hat. Dieses Einteilungswerk hat nichts Objektives, sondern ist eben eine Weise der Bewertung, und zwar nach Kriterien der Totalverfügung mit einem eindeutigen Zweck. Der Unternehmer nämlich ergänzt eigentlich sein umfassendes Arbeitsplatzregime hier um eine Form der Leistungsbeurteilung, die ein einziges Herabstufen von Leistung ist, eine Zuteilung von Lohnansprüchen mit klarer Tendenz nämlich diese Ansprüche zu blamieren. Der Form nach hat die Gestalt einer verlässlichen, objektiven Zuteilung von Geldwerten für solche Belastungen oder von eben nicht zuzuteilenden Geldwerten für gar nicht vorhandene Belastungen. Der Wahrheit nach ist es eigentlich Willkür, aber eine, die dem Prinzip gehorcht. Hier wird eine im Prinzip vorher feststehende, nämlich aus der Lohnhierarchie abgeleitete Lohnstruktur in Leistungspunkte, in den Schein eines gerechten Leistungslohns, in ein Entsprechungsverhältnis zu Arbeitsplatzanforderungen übersetzt und damit ein probater Hebel geschaffen, um jetzt in einem dritten Schritt eigentlich, nämlich nach der Unterteilung in so Leistungsmomente, nach der Zuteilung von Bewertungspunkten, also Geldpunkten zu diesen Lohn, zu diesen Leistungskriterien, jetzt in einem dritten Schritt die arbeitenden Menschen einzugruppieren und dabei alle möglichen Abstriche nach unten zu machen. Wie gesagt, Erinnerung an das Beispiel, was ich am Anfang angeführt habe, der neue, eben entsprechende Vertrag bei der IG Metall, der zu einem einzigen Streit um die negativen Folgen dieser Eingruppierung geführt hat. Und dieses per Eingruppieren, Abgruppieren ist, passiert eigentlich nicht nur einmal, sondern das ist der eigentliche Witz. Eben mit der Veränderung der Arbeitsplätze hat der Kapitalist dann in solchen Bewertungsmaßstäben das quasi objektive, dauerhafte Instrument in der Hand, die mit den Rationalisierungen laufend mehr vom Arbeitsgeschick und vom Können befreiten Arbeiten entsprechend abzustufen. Ich erinnere nur dran, als nur dass das mal wieder unterwegs in Erinnerung kommt, wie wenig, also dieses Prinzip der gerechten Einordnung und Bewertung mit dem schlichten Reproduktionsinteresse desjenigen zu tun hat, der da überhaupt arbeitet. Wie sehr also, wenn Lohn gemessen wird, wenn er zugemessen, wenn er bemessen wird, wenn er dann auch noch quasi verobjektiviert am Arbeitsplatz zugemessen wird, wie sehr das ein einziger Anschlag auf den Zweck ist, den derjenige hat, der da in die Fabrik geht. So, und heutzutage, also ist das eine schöne Fortschreibung des Prinzips Arbeit gegen Geld. Einerseits wird der Arbeiter für die Ausfüllung des Arbeitsplatzes haftbar gemacht. Andererseits ist jede Veränderung des Arbeitsplatzes im Prinzip ein Argument für Streichung von Lohn, zumindest für einen großen Teil der dort Beschäftigten. Der Lohn ergibt sich zwar nicht aus dem Arbeitsplatz, aber wenn mal ein Verhältnis fixiert ist, dann ergibt jede Änderung der Maschinerie, jeder Produktivitätsfortschritt gegenüber der Mehrheit der Beschäftigten auch ein quasi objektives Anrecht eben auf solche Änderungen beim Lohn. Heutzutage ist dieses Prinzip eines arbeitsplatzbezogenen Leistungslohns ausgestaltet und aufgefächert in alle möglichen Lohnformen, wo die Lohnzahlung entweder insgesamt oder in Teilen mit Anforderungen, Zielvorgaben, Anspruchsmomenten des Betriebs verknüpft wird, wie es gerade unternehmerisch für passend befunden wird. Sind also nicht nur diese quasi technischen Vorgaben des Arbeitsplatzes, sondern zum Beispiel auch die Erbringung von Gruppenergebnissen, dann die Erfüllung von Zielvorgaben für den Betriebsausschuss. All das wird in Lohn umgerechnet, wird also zur Bedingung für Lohn gemacht. aus gesonderten Gewinnprämien, aus Formen des Anreizes werden so zum Beispiel feste zu erbringende Leistungsvorgaben, sogar bestimmte ertragsmäßige Kalkulationsziele werden zur Bedingung von Lohnzahlung, als könnte das der Arbeiter mit seiner Arbeitsleistung überhaupt garantieren. Umgekehrt zahlen Unternehmen dann aber auch wieder von bestimmten Zeitvorgaben abgekoppelt einen generell feststehenden Lohn, verlangen dafür dann aber auch die Erreichung von ihnen als lohnend durchkalkulierter Arbeitsergebnisse bei relativ freier Zeit- und Leistungseinteilung nach Bedarf. Da kommt dann eigentlich, wenn man so will, das Prinzip des Lohns auf der Basis Geld pro Zeit auf seinen Begriff, nämlich dass Lohn nichts anderes als ein Instrument für die freie lohnende Verfügung über Arbeitskräfte ist. Es kommt da ziemlich unmittelbar zur Anschauung, wenn es heißt, ihr kriegt einen festen Lohn und dafür organisieren wir aber auch eine Leistung, nicht mehr in bestimmter Zeit, sondern als das die zu erbringende Vorgabe, die allein den Lohn rechtfertigt.
Ja. Bei dieser Variante, dass Arbeitnehmer am Unternehmensgewinn beteiligt werden mit einem Lohnbestandteil. Das ist ja, habe ich jetzt in letzter Zeit des Öfteren als in der Debatte gehört, als Form, die besonders gerecht wäre. Du hast einfach so gesagt, wir fehlen da die Argumente dafür, als können der Arbeiter daran irgendwas ändern. Die sagen ja, die behaupten es ja, also die Behauptung, die dahinter steckt, ist doch, wenn der arbeitende Mensch sich das ist den Zweck des Unternehmens zu eigen macht, weil er ja mit Gewinn dann davon selber auch was hat, dann würde er sich anders einsetzen und dann würde er bessere Ideen haben, an der heutzutage kommt ja auch noch auf andere nachdenkt und zwar manchmal in vielen Arbeitsplätzen und dann würde er sich verantwortlicher fühlen. Und das ist doch ganz verbreitet, dass der Arbeiter was dafür tun könnte. Also vielleicht werden wir jetzt gleich auf Anhieb ein Jahr die Konkurrenz der Unternehmen machen wir ja selber mit der Arbeiter mit seiner Leistung, aber das wäre ja eine Einigung. Es fehlen dann die Argumente für sowas, dass der dann gar nichts dafür tun kann.
Der kann sehr viel dafür tun. Der kann sehr viel dafür tun. Aber ob es die in seine Freiheit gelegt ist oder in dieses, was du jetzt da anführst, was manchmal als Argument kommt, ja, das fördert doch die Motivation, das bindet doch die Leute an den Betrieb. Der Betrieb entlässt sie, macht einen guten Teil arbeitslos, macht die Arbeitslosen zum Drohpotenzial gegen die anderen, schafft damit Motivation zum Arbeiten. Und dann kommen welche daher und sagen, na, wir fördern die Motivation, indem wir Gewinnbeteiligung machen. Also das kann nicht ganz die Wahrheit sein, ist das Erste. Zweitens, selbst wenn es so wäre, wäre es ein Zynismus sehr gediegener Art, zu sagen, na ja, dann machen wir den haftbar mit, interessieren wir ihn fürs Betriebsergebnis, was ihn ansonsten nichts angeht. Der Reichtum, der ihm ansonsten entzogen ist, da kriegt er ein Stückchen jetzt als Lohn, weil dann muss er sich auch noch dafür interessieren, dass der Betrieb erfolgreich ist, dann arbeitet er nicht bloß, sondern arbeitet er auch noch interessiert und schaut dran, dass sein Betrieb floriert. Übrigens, wie gesagt, das eigentliche Motivationsmittel ist der Lohn und die Erpressung mit dem Arbeitsplatz, mit dem Lohnbedarf. Und da ändert auch diese Weise ein Stück Lohn zu zahlen, nichts. Übrigens, das Hauptargument eigentlich war weniger dies der Motivation, sondern eigentlich eins der Gerechtigkeit des sozialen Aussehens. Wenn schon Aufschwung, dann könnten die mehr Lohn fordern. Geben wir ihnen lieber ein Stück Gewinnbeteiligung. Das hat nämlich zwei Vorteile. Erstens, dann fällt es nicht so hoch aus, dann können sie nichts mehr fordern. Und zweitens, dann bleibt es beim Betrieb, nämlich das wird zu einem Fonds. Und der ist dann für die Altersvorsorge für die gut. Und zweitens, der Betrieb verfügt weiter drüber. Und siehe da, die ganze schöne Motivation per Gewinnbeteiligung löst sich auf in einen Hebel, um Lohnforderungen zu erschlagen und auf der anderen Seite Rentenfragen auf die Weise zu regeln, also es praktisch vom Staat zurückzuverweisen an solche Fonds und drittens zu sagen, wie können Unternehmen dafür nützlich gemacht werden, ohne dass sie selber dabei materiellen Schaden nehmen. Das ist die ganze schöne, diese ganze schöne Idee, die übrigens erstmal eine Idee ist und keine Wahrheit.
Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, aber die Hauptabteilung ist erstmal.
Können wir jetzt nicht mal erst fertig
machen? Na, lass doch ruhig, ist doch nicht schlimm. Sag's ruhig.
Die Abteilung, die nämlich vermeintlich mit der Motivation und der Debatte darum, Leistungsreserven freizumachen. Das ist nämlich dann schon das, was du vorhin schon gesagt hast, unterstellt, dass man getrennt von dem Ergebnis ist. Das ist sowieso die größte Selbstverständlichkeit. Ja. Und dann sagt der Betrieb, vielleicht ist doch noch sowas drin, die Mehrleistung rauszuholen auf der Idee. Ob es tatsächlich praktiziert ist oder nur eine Ideologie mal dahingestellt, aber das wird zumindest offen diskutiert, dass aus denen mehr für den Betrieb dabei praktisch mal rumspringt. Das ist übrigens auch die ganze Überlegung, die von parteilicher Seite da interessanter
angefunden wird. Ja, wie gesagt, ich wollte sagen, so wie es heute besprochen wird, ist das die eine Seite und die andere ist das nicht ein sozialpolitisches Instrument für Regelungen von Rentenfragen, von Tarifrundenfragen, von Lohnforderungen, alles offen auf dem Tisch besprochen. Ja, jetzt ist Aufschwung, jetzt könnten die auf die Idee kommen, Lohn zu fordern. Wir als Politik sagen lieber gleich, richten wir doch einen Lohnfonds für Rentenfragen ein, der aus Gewinnen der Unternehmen genommen wird und das wird dann als neuer Besitzstand und Motivationsmittel der Arbeiter besprochen. Dann streiten sie sich drum, soll das beim einzelnen Betrieb bleiben oder wird es ein gesamtnationaler Fonds? Wo ist die Bindung des Menschen und seine Beglückung damit, er als Arbeiter hat Anteil am Reichtum, eigentlich besser organisiert? Mit diesem Regime, Leistungsregime des Arbeitsplatzes, geht umgekehrt ein anderes Leistungsprinzip einher, nämlich wenn so jede Stunde den kapitalistischen Nutzen garantiert, dann kommt es auch nur noch darauf an, wann und wie wir den als dafür brauchbare, zur Verfügung stehende Mannschaft organisieren. Je nach Konjunktur, möglichst flexibel, nach dem entsprechenden Bedarf, keine überflüssigen Stunden. Also endgültig verschwindet das Prinzip oder der Schein, ja der Lohn steht fest und damit steht aber auch sowas wie ein Beschäftigungsverhältnis fest. Nach beiden Seiten hin, ja der Lohn, den der Mensch dann pro Arbeitsplatz, pro Stunde kriegt, der steht fest, aber dann sieht der Anwender, wie viel Arbeit er braucht, je nach Geschäftsgang. Deshalb gilt auch heute nicht mehr, der Mensch ist fest angestellt und das ist die Normalität, sondern Formen der flexiblen Belegschaft in allen möglichen Varianten bis zur Flexibilität pur, nicht mehr nur die Arbeitszeit ist unkalkulierbar, sondern auch das Beschäftigungsverhältnis als solches wird ausdrücklich flexibel gemacht mit Leiharbeit, Zeitarbeit, mobilen Belegschaften, wo sich also die Unternehmer jede Festigkeit und Festlegung auf Dauer von Beschäftigung sparen. Das alles sozialstaatlich organisiert und immer weiter ausgreifend. Umgekehrt kann man denselben Nutzen, der da in so einem peniblen Arbeitsplatzbewertungsverfahren angeblich leistungsgerecht und objektiv festgelegt wird, auch völlig anders und umgekehrt organisieren. Nämlich neben diesen quasi objektiven und wenn gewollt bis in alle Einzelheiten ausgetüftelten Anforderungsprofilen und verbindlich festgehaltenen Arbeitsplatzanforderungen, die dann in Lohnteile umgerechnet werden, stehen, das habe ich ja schon am Anfang erwähnt, eigentlich massenhaft Arbeitsverhältnisse völlig anderer Natur, die denselben Zweck dienen, nämlich wo der Kapitalist zahlt, was er will, Niedrigstlohn auf der einen Seite und auf der anderen Seite nach seinem Gusto intensiv lang arbeiten lässt, wie es halt passt. Weder Schranken des Arbeitsplatzes noch Kündigungsschutz, Formen der Beschäftigung, die allen Vorstellungen von geregelten, irgendwie verlässlichen, aushaltbaren, objektiv leistungsbezogenen, arbeitsvertraglichen Beziehungen zwischen Beschäftigten und ihren Anwendern ins Gesicht schlagen, die pur auf der Ausnutzung der Not beruhen, die bestimmt den Umgang. Also Arbeitsplatzumstände, die Hilflosigkeit ausnutzen und die Ohnmacht der Anwärter. Ein schlagender Beweis eigentlich für die Logik des Prinzips Arbeit gegen Geld, das nämlich hier aus den Reproduktionsbedürfnissen kapitaltaugliche Leistung geschlagen wird. Schon das Nebeneinander dieser Lohnverhältnisse, also des ausgeklügelsten Bezugssystems mit festen oder variablen Lohnelementen, was heutzutage ordentliches Beschäftigungsverhältnis heißt, und daneben nicht nur ein durchorganisierter, staatlich reglementierter, tarifvertraglich erfasster Niedriglohnsektor, sondern eben immer noch und durchaus nicht verschwindend, also diese unmittelbare, rücksichtslose, nicht reglementierte Auspowerung für Hungerlöhne, blamiert eigentlich die Vorstellung vom Segen des gerechten Lohns. Beides, das eine wie das andere und alle Zwischenformen, sind eben Erscheinungsformen derselben waltenden Gerechtigkeit in Lohndingen.